Auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen, wo wir zusammenkommen, Gott zu begegnen. Ich danke für die Lieder, für die Begleitung. Es ist was Wunderschönes, wenn wir Gott, Wahrheiten Gottes im Lied, im Gesang ausdrücken dürfen und Gott so loben dürfen. Es ist was Wunderschönes. Ja, wir setzen fort, oder ich setze fort in dieser Predigtserie zum Titusbrief. Und Martin hat schon gesagt, die nächsten zwei Male wird es so weitergehen, aber nicht nur die nächsten zwei Male, sondern das wird sich noch länger dahin ziehen, diese Predigtserie zum Titusbrief. Und bei der heutigen Predigt, beim heutigen Predigttext, muss ich eine Warnung abgeben. So komisch, man kommt am Sonntag im Gottesdienst und man beginnt mit einer Warnung. Und zwar die Warnung besteht darin, dass der Text, den wir heute lesen, politisch alles andere als korrekt ist. Ihr kennt es ja wahrscheinlich, Political Correctness, man muss alles richtig sagen, man darf niemandem nur den Anschein geben, dass man irgendjemand diskriminiert, dass man jemand verletzt. Und das führt dann zu sehr sonderbaren Ergebnissen. Zum Beispiel habe ich diese Woche gelesen, dass Facebook einen Text des Kirchenvaters Augustinus gelöscht hat. Also ein Theologe hat einen Text von Augustinus auf seine Seite gepostet, wurde gelöscht, und zwar wegen Hate Speech, Hassrede. Ich lese euch kurz vor, was in diesem Text gestanden ist. Da schreibt Augustinus, also wirklich ein ganz wichtiger Kirchenvater, 4. Jahrhundert, nach Christus hat er gelebt, hat viele ganz wichtige theologische Werke geschrieben. Und er schreibt: Denn die Menschen sind hoffnungslose Geschöpfe. Je weniger sie sich um ihre eigenen Sünden kümmern, desto mehr interessieren sie sich für die Sünden anderer. Sie versuchen zu kritisieren, nicht zu korrigieren. Selbst unfähig zu vergeben, sind sie bereit, andere zu beschuldigen. Gelöscht. Will man nicht mehr hören. Das ist nicht up to date, das ist nicht, es passt nicht zu der Vorstellung, die wir heute über den Menschen haben. Nebenbemerkung an dieser Stelle, wir sind gezügelt und viele arme Zügelhelfer haben Kisten von Büchern geschleppt in mein Büro. Und ich sage euch was, wenn ich so etwas lese, freue ich mich einmal mehr über meine Bücher, denn die können von Facebook nicht so einfach gelöscht werden. Die, die sich nur auf Online-Medien verlassen, die werden zunehmend staunen, dass sie immer weniger zu lesen bekommen oder nur ganz bestimmte Dinge. Ja, jetzt kommen wir aber zu unserem Predigttext, der schlägt in eine ähnliche Kerbe. Es geht um das Menschenbild, also das Menschenbild der Bibel wird uns in diesem Text etwas näher gebracht, in einer Art und Weise, die wir nicht gerne hören. Wir haben in der letzten Predigt zum Titusbrief gehört, dass die Ältesten, das sind die geistlichen Leiter einer Gemeinde, die vor Gott und den Menschen verantwortlich sind für das, was in der Gemeinde vor sich geht. Diese Ältesten haben die Aufgabe, mit der gesunden Lehre einerseits Menschen zu anzuleiten, andererseits aber auch die Widersprechenden zu überführen. Denn die Ältesten, heißt es in diesem Text, den wir gelesen hatten, sind Gottes Verwalter oder Hausverwalter. Und nachdem Paulus dem Titus das geschrieben hat, dass sie fähig sein müssen, den Widersprechenden zu überführen, kommt nun der Text der heutigen Predigt. Da schreibt er: Denn es gibt viele Aufsässige, Hohle, Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinneswillen lehren, was sich nicht gehört. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt: Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund sind und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Amen. Das ist Gottes Wort. Ich habe euch vorgewarnt, Geschwister, der Text ist politisch nicht korrekt. So etwas könntest du, wenn du das in einer Zeitung schreibst, hast du morgen die größten Schwierigkeiten, die du dir vorstellen kannst, wenn du das in einer Position, wo du ein Amt oder was bekleidest, wenn du das sagen würdest. Ich würde von mir aus auch nicht über so einen Text predigen. Also wenn ich jetzt wo eingeladen würde, dass man sagt, komm doch mal zu uns zum Predigen, würde ich mir diesen Text nicht aussuchen. Das ist jetzt aber die Eigenheit von Predigtserien, dass wir, wenn wir fortlaufend die Bibel lesen, zu Texten kommen, die uns Schwierigkeiten bereiten. Und ich habe mit diesem Text gerungen, ich kann euch das sagen. Das war nicht so, dass ich sage, ja, das ist schon, das, Paulus meint das und das und das passt schon. Nein, es passt gar nicht. Es ist ein Text, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und er steht in der Bibel. Und die Aufgabe, die wir haben als Gemeinde, ist, den ganzen Ratschluss Gottes zu erforschen. Nicht nur die Rosinen rauspicken aus der Bibel. Meine Lieblingsstellen, die ich immer und immer wieder lese, die gibt es auch und die habe ich auch. Nein, wir sollen uns mit dem ganzen Ratschluss Gottes beschäftigen und uns auch mit solch schwierigen Texten auseinandersetzen. Was machen wir nun mit diesem Text? Mir ist zum Beispiel bewusst geworden, dass ich diesen ganzen Text nicht in einer Predigt darlegen möchte, sondern in zwei Predigten, weil da zu viel drinnen steckt. Und heute wollen wir uns mit der ersten Hälfte beschäftigen, und zwar mit drei Punkten. Wir wollen uns das Wesen dieser Irrlehrer etwas genauer ansehen, das ist der Punkt 1. Dann der Punkt 2, was ist das Gegenmittel? Wie können wir, wie kann man sich gegen ihre Lehrer, gegen Menschen, die die Unwahrheit präsentieren, wie kann man sich dagegen wehren? Weil das ist also der Schwerpunkt. Paulus sagt, man muss ihnen widerstehen, den Irrlehrern widerstehen. Und dann drittens, welche Anwendungen können wir für uns aus diesem Text ziehen, für unser praktisches Leben? Wichtig ist immer auch, den Zusammenhang zu sehen. Ich habe schon kurz gesagt, Paulus ermahnt besonders die Ältesten, die fähig sein sollen, widersprechenden Menschen entgegenzutreten. Wobei ich schon sagen muss, widersprechend heißt hier widersprechend dem Evangelium. Also nicht, wenn in der Gemeinde jemand sagt, Entschuldigung, ich sehe das etwas anders als du, das ist nicht widersprechend, das ist vielleicht eine berechtigte Kritik. Mit widersprechend meint Paulus hier Menschen, die dem Evangelium widersprechen, der Lehre des Wortes Gottes widersprechen, also ihr Lehrer. Und der Grund, warum die Ältesten denen entgegentreten müssen, ist, weil sie eine große Gefahr darstellen. Paulus spricht davon, dass sie ganze Häuser umkehren. Damit ist gemeint, dass sie ganze Familien zerrütten. Und das ist eine große Gefahr für die Gemeinde. Paulus sagt, sie sind geldgierig und das ist eine Motivation für sie, ihre Wahrheiten auszubreiten. Und diese Realität, dass es solche Menschen gibt, das ist ein Faktum. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Das wollen wir in unserer heutigen Zeit vielfach nicht akzeptieren. Es ist schwierig, über solch harte Wahrheiten zu reden. Es ist uns unangenehm, wir wollen uns nicht mit Konfrontationen beschäftigen, wir wollen uns nicht auseinandersetzen mit Andersdenkenden, wir wollen den Unfrieden vermeiden und das sind ja alles gute und wichtige Motivationen, warum wir solchen Dingen aus dem Weg gehen. Aber Paulus sagt, sorry, es ist eine Realität. Ihr müsst euch dieser Realität stellen. Aber natürlich ist die Frage, wie wir das tun, und darüber werden wir uns dann im zweiten Punkt noch etwas beschäftigen. Also, der erste Grund, warum man dem entgegentreten muss, ist, weil sie eine große Gefahr darstellen für die Gemeinden und für die Gläubigen in der Gemeinde. Und der zweite Grund ist der, das werden wir dann ab dem zweiten Kapitel lesen, wo Paulus dem Negativen das Positive gegenüberstellt, wo er dann sagt im Kapitel 2, Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann wird aufgelistet, wie die alten Männer, die alten Frauen, die jungen Männer, die jungen Frauen, die Sklaven und so weiter sich verhalten sollen, damit sie das Wesen Gottes darstellen in ihrem Leben. Also, wenn das Negative in der Gemeinde Raum gewinnt, dann kann Gottes gutes Wesen nicht mehr zum Ausdruck kommen. Und aus dem Grund auch, sagt er, müssen wir dem entgegentreten. Wegen dieser großen Gefahr, die er sieht, würde ich meinen, dass diese drastische und scharfe Ausdrucksweise, die er verwendet, eine gewisse Berechtigung hat. Ich muss an der Stelle schon auch sagen, dass wir natürlich über die Jahrhunderte auch in der Art und Weise, wie wir sprechen, uns anders ausdrücken und die Menschen vor 2000 Jahren vielleicht gewisse Dinge anders ausgedrückt haben als wir heute. Darum ist es auch immer wichtig, zu wissen, was es bedeutet. Zum Beispiel, wenn Paulus sagt, man muss ihn in den Mund stopfen. Das klingt bei uns wirklich, das kann man nicht sagen, ja. Da würde man damit assoziieren, vielleicht die Fresse polieren. Ja? Also das ist Gewalt anwenden. Aber was er sagen möchte ist, man muss sie zum Schweigen bringen. Durch gute Argumente zum Schweigen bringen. Also das ist ein Beispiel für eine Ausdrucksweise, die anscheinend damals nicht unüblich war. Aber im heutigen Kontext kann man so etwas nicht sagen. Wenn Paulus diese Menschen beschreibt, diese Irrlehrer, dann frage ich mich oft, wo sind diese Menschen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Psalmen Davids lest. Es gibt einige Psalmen Davids, die sich über die Gottlosen, sprechen, in einer Art und Weise, wo ich mich oft gefragt habe, wo sind diese Menschen? David spricht von diesen Gottlosen als solche, die ganz bewusst das Böse suchen, die auf ihrem Nachtlager darüber nachdenken, wie sie Böses tun können, die den Gerechten verfolgen und ihn nach Möglichkeit umbringen. Wo sind solche Menschen? Frage ich mich immer wieder. Und es ist dann doch ein Schock, wenn man sieht, ja, es gibt solche Menschen. Und ich bin immer wieder auch erschrocken darüber, wenn ich zum Beispiel von in der Zeitung oder irgendwo lese von Menschen, die einen richtigen Hass gegen das Evangelium haben, richtigen Hass gegen die Kirchen haben, alles verdammen, wo Gott, wo Jesus und so weiter vorkommt, denke mir, wie kann man nur so einen Hass haben und mit so einer Intensität gegen etwas wettern, was diese Menschen offensichtlich gar nicht kennen. Und wie gesagt, ich schrecke mich dann selber und muss dann sagen, ja, Peter, es steht ja in der Bibel. Warum wunderst du dich? Es steht ja da. Es steht ja da, dass es solche Menschen gibt, die widersprechen, die sich auflehnen gegen die Wahrheit, gegen die biblische Wahrheit. Und von daher sollen wir uns nicht zu groß wundern, wenn dann solche Menschen da sind. Die Motivation, sagt Paulus, ist Geldgier, Machtgier und Lustbefriedigung. Das lesen wir dann später im Text, dass er sagt, auch wir waren früher solche, die voller Begierden waren und unsere Lüste befriedigen wollten. Und das sind drei ganz wichtige Elemente der Gottlosen. Geldgier, Machtgier und Machtstreben und Lustbefriedigung. Das sind die offensichtlich Ungläubigen. Und wenn uns solche Menschen begegnen, dann ist es uns ja noch einigermaßen klar. Aber die Bibel sagt, es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus, sondern wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Es ist ein geistlicher Kampf, also wir kämpfen nicht gegen diese Menschen, sondern wenn wir den geistlichen Kampf aufnehmen, dann kämpfen wir gegen die falschen Aussagen, die diese Menschen tätigen. Das ist etwas, was zum Beispiel in der Welt schwer differenziert werden kann. Vielfach erlebt man, dass wenn man etwas kritisiert, was ein Mensch sagt, dann fühlt der Mensch sich sofort persönlich angegriffen. Die Heilige Schrift differenziert hier aber sehr klar und es gibt diesen Spruch, Gott hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Gott will, dass ein Mensch umkehrt und von seiner Sünde lässt, weil er ihn liebt, aber er hasst, was ein sündiger Mensch tut. Es ist ihm ein Gräuel. Und in derselben Weise müssen auch wir lernen, nicht den Menschen zu bekämpfen und in den Boden zu stampfen sozusagen, sondern die falschen Aussagen, die getroffen werden, zu kritisieren. Und wir kommen dann schon, dann im zweiten Teil kommen wir dann zu dieser Frage, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Ich sage das mit dem geistlichen Kampf deswegen, weil Irrlehrer auch im kirchlichen Umfeld auftauchen. Das sind nicht nur die Gotteshasser, die radikalen Atheisten, die gegen das Evangelium aufstehen, sondern das sind auch Menschen im frommen Umfeld. Paulus sagt hier, dass Titus besonders auf die Menschen aus der Beschneidung Acht geben soll. Damit sind die Juden gemeint. Warum? Ist Paulus ein Antisemit? Nein, ist es nicht. Wir haben das ja auch schon in der Bibel- und Gebetsabend vor kurzem gestreift, diese Thematik. Aber was zeichnet die Menschen aus der Beschneidung aus? Sie kennen die Schrift. Sie argumentieren mit der Bibel. Und das ist etwas besonders Gefährliches, weil natürlich wir als Gläubige uns an der Bibel orientieren und jetzt kommt jemand und argumentiert mit der Bibel in der Hand und das waren damals die Juden, die jüdisch geprägten Menschen, die haben die Bibel gehabt. Und die haben, das wissen wir ja aus der Apostelgeschichte, dem Evangelium widerstanden, mit der Bibel in der Hand. Und das ist in der ganzen Kirchengeschichte immer die größte Gefahr gewesen. Die schlimmsten Irrlehrer sind aus dem frommen, aus dem kirchlichen Umfeld gekommen. Nicht aus der Welt, weil aus der Welt, wie gesagt, erkennt man die Wölfe schneller. Aber die Wölfe, die in Schafskleidern kommen, die erkennt man nicht so schnell. Und darum warnt Paulus den Titus und er sagt, besonders die aus der Beschneidung sind schlimm. Und an der Stelle möchte ich uns nur daran erinnern, dass auch der Teufel die Bibel zitiert hat. Wie Jesus in der Wüste war, wie Jesus 40 Tage und Nächte gefastet hat, ist er versucht worden vom Teufel und der Teufel ist mit der Bibel gekommen. Das ist der Wahnsinn, oder? Und Jesus hat mit der Bibel geantwortet. Und das ist dann auch etwas, was wir lernen müssen, dass wir falschen Argumenten aus der Bibel mit richtigen, mit guten Argumenten aus der Bibel antworten. Und das ist die Verantwortung, die nimmt uns niemand ab. Das ist unsere Verantwortung, sicher in erster Linie der Lehrer, aber die ganze Gemeinde soll fähig sein, falsche Aussagen zu erkennen. Nun bringt Paulus noch einen weiteren Aspekt rein und zwar diese Aussage über die Kreter, über die kretische Volksmentalität. Kurze Frage, ist ein Kreter unter uns? Gut, das beruhigt mich, also ich habe nicht die Gefahr, dass ich morgen wegen Hassrede angeklagt werde. Paulus zitiert einen eigenen Propheten, also einen kretischen Propheten und er sagt etwas, er zitiert aus diesem Werk, aber was er sagt, ich wiederhole es gar nicht, ist wirklich schlimm und das Schlimme ist, dass Paulus sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Also er sagt, ja, das stimmt. Auf Kreta, sagt Paulus, habe ich das erlebt, dass die Menschen in diese Richtung tendieren. Aber will Paulus sagen, alle Kreter sind faule Bäuche? Na sicher nicht, weil es gibt ja auch die Gläubigen, wo er sagt, man muss die Gläubigen bewahren vor diesen, sage ich jetzt, faulen Bäuchen. Wenn man, um das nochmal deutlicher zu machen, wenn man von der österreichischen Gemütlichkeit spricht, habt ihr das schon mal gehört? Die österreichische Gemütlichkeit. Frage, ist jeder Österreicher gemütlich? Kann ich euch mit Gewissheit sagen. Es gibt sehr ungemütliche Typen in Österreich. Und trotzdem gibt es die österreichische Gemütlichkeit. Oder wenn man von der Genauigkeit, Präzision und Pünktlichkeit der Schweizer spricht, ist jeder Schweizer pünktlich und genau? Nein, das habe ich auch schon gelernt in 18 Jahren. Aber trotzdem ist das ein Teil der Volksmentalität. Es gibt kulturelle Eigenheiten. Ein Amerikaner hat einmal gesagt zu uns Österreichern, wenn ein Österreicher Ja sagt, dann meint er vielleicht. Wenn er vielleicht sagt, dann meint er Nein. Und Nein gibt es nicht. Im ersten Moment habe ich auch lachen müssen. Im zweiten Moment nicht mehr, weil ich gemerkt habe, ich bin von dieser Mentalität geprägt. Ich habe Mühe damit, jemand Nein zu sagen. Oder dann sagt man, ja, du, ja, vielleicht reicht es, dass ich bei dir zu Besuch komme. Und ich weiß schon, es reicht nie. Aber vielleicht, ja. Und es hat mich wirklich ermahnt, dass ich in meiner Wahrhaftigkeit zunehmen muss. Euer Ja sei ein Ja, sagt Jesus. Ich muss das lernen. Es ist Teil unserer Volksmentalität. Und es gibt noch so ein anderes Wort, das heißt, der Österreicher sagt, passt schon. Passt schon. Das heißt alles und nichts. Ja? Ja, mit dem kommst du nicht weit. Aber es ist Teil unserer Mentalität. Und jetzt könnt ihr Schweizer darüber nachdenken, was ist Teil unserer Volksmentalität? Wo haben wir Mühe mit biblischen Prinzipien? Und Paulus sagt jetzt, diese Volksmentalität ist zusätzlich ein Problem in dieser Auseinandersetzung mit den Irrlehrern. Und wir können das nicht einfach abtun, sondern es gibt einfach Volksmentalitäten und die sind so tief eingebrannt in uns, dass wir immer wieder neu anhand der Schrift uns prüfen müssen, wo stehen wir. So, nun aber kommen wir zum Mittel, zum Gegenmittel gegen die Irrlehre. Ich habe schon eines erwähnt, den Mund stopfen, das heißt, das Gegenüber mit Argumenten zum Schweigen bringen. Dann der zweite Aspekt ist, streng zurechtweisen. Streng zurechtweisen, damit will er sagen, scharf zurechtweisen, ohne falsche Rücksichtnahme. Ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt bei euch, dass ihr die Dinge, wie ihr sie ausdrückt, unterschiedlich sagt, wem ihr sie sagt. Ja, es gibt Menschen, denen sagt ihr es abrupt und ohne Rücksichtnahme. Und es gibt Menschen, da drückt es euch, da drücken wir uns herum und wie sage ich es meinem Kinde und so weiter. Und Paulus sagt, ohne scharf, ohne Rücksichtnahme. Und da denke ich jetzt an eine Schweizer Mentalität, die einerseits sehr positiv ist, aber auch problematisch sein kann. Das ist nämlich dieses Bestreben, einen Konsens zu finden und Kompromisse zu finden. Aber es gibt Grenzen. Es ist eine positive Volksmentalität und hat die Schweiz über Jahrhunderte bewahrt bzw. auch vorangebracht. Aber wenn es um die Wahrheit des Wortes Gottes geht, dann ist eine Grenze erreicht. Und das Dritte, was wir dann erst im Kapitel 3 sehen, ich greife vorweg, Kapitel 3, Verse 10 und 11, sagt Paulus, einen sektiererischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Also das heißt, einen sektiererischen Menschen soll man nach einer zwei-, dreimaligen Auseinandersetzung, Argumentation abweisen. Irgendwann ist fertig mit Diskutieren, weil es führt zu nichts. Es bringt nur ein Durcheinander. Also das sind die drei Dinge: mit guten Argumenten die Leute zum Schweigen bringen, sie streng zurechtweisen, wo wirklich die Leute daneben sind, und drittens, mit den Diskussionen hat es irgendwann ein Ende. Das sind drei Dinge, die Paulus dem Titus sagt. Was es aber nicht bedeutet, und das müssen wir Christen uns wirklich hinter die Ohren schreiben, es bedeutet nicht, dass wir Gewalt anwenden dürften. Und ich sage das deswegen, weil in der Kirche, die Kirchengeschichte ist voll von Gewaltanwendung gegenüber andersdenkenden Menschen. Verfolgung, Gefängnis, Tod. Ich lade dazu ein, den Zwingli-Film anzusehen. Wer hat den Zwingli-Film gesehen in diesem Reformationsjahr? Super, viel zu wenig. Alle müssen den Film sehen. Der ist gut. Es ist ein wirklich sehr guter Film, der diese Auseinandersetzung, der diese Entwicklung der Reformation in Zürich gut darstellt, obwohl es ein weltlicher Film ist, aber er stellt es gut dar. Und dort sieht man diesen Konflikt, den Zwingli mit den Täufern hatte, und es kam auch zu Todesurteilen, die von den Gläubigen gefördert wurden. Und da sagt Jesus, nein. Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen, sagt Jesus. Es gibt kein Argument, dass die Gemeinde, die Kirche Jesu Christi, Gewalt anwendet gegen Andersdenkende. Das Maximale, was die Gemeinde tun darf, ist der sogenannte Gemeindeausschluss, dass wenn ein Mensch kontinuierlich gegen grundlegende Wahrheiten der Schrift opponiert, darf die Gemeinde einen solchen aus der Gemeinde ausschließen. Das ist das Maximale. Keine Gewaltanwendung. Und Luther hat das sehr gut mit dieser Lehre der zwei Regimente aufgegriffen, dass er sagt, die Obrigkeit hat das Schwert, nicht die Gemeinde. Das wäre ein eigenes Thema, aber ein sehr spannendes Thema. Und wir müssen uns das wirklich hinter die Ohren schreiben. Was es aber bedeutet, gegen ihr Lehrer aufzutreten, ist es, die Wahrheit des Wortes Gottes entgegensetzen. Und Wahrheit ist wirklich ein Schlüsselbegriff in der Heiligen Schrift. Wahrheit ist ein Wort, das wir heute nicht mehr gerne hören. Wir hoffentlich schon, also ich spreche jetzt nicht zu uns als Gemeinde, ich hoffe, dass wir als Gemeinde begeistert sind von der Tatsache, dass es die Wahrheit gibt, die biblische Wahrheit, die göttliche Wahrheit gibt. Aber in unserer Kultur ist Wahrheit ein Reizwort. Will man nicht hören. Wer bist denn du, dass du sagen kannst, was wahr und was falsch ist? Und Geschwister, auch wir müssen uns hüten davor zu glauben, ich sage die Wahrheit. Wir berufen uns auf das Wort Gottes. Wir sagen, die Bibel, Gott sagt in der Bibel das und das und das. Und das Selbstzeugnis der Bibel ist, dass sie wahr ist. Gottes Wort ist 7-mal geläutert am Eingang zur Erde. 7-mal geläutert. Psalm 12, wenn ich mich ganz richtig entsinne. Das heißt, das Selbstzeugnis der Schrift ist, dass sie wahr ist, dass das die Wahrheit ist. Und wir berufen uns auf die Schrift und nicht auf unsere eigene Weisheit. Und es ist oft sehr unerträglich, wenn Christen alles besser wissen. Es ist unerträglich. Wir können gar nicht alles besser wissen, weil wir nicht in allen Bereichen dieses Lebens uns beschäftigt haben. Aber wir dürfen uns auf die Bibel berufen, wenn komische Dinge an uns herangetragen werden. Paulus sagt zu Timotheus, der in einer ähnlichen Situation wie der Titus war, im Kapitel 2. Timotheusbrief 2, Vers 15, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Ich weiß nicht ganz genau, was Paulus damit meint und was dieser Ausdruck bedeutet. Ich weiß nur eins, als ich jetzt ein Holzstück abschneiden wollte, hat mein Vermieter mir gesagt, du musst es von der richtigen Seite schneiden, weil sonst franzt es aus. Also richtig schneiden, dass es einen scharfen, geraden Schnitt gibt. Und gemeint ist, dass wir mit dem Wort Gottes richtig umgehen müssen. Martin hat es schon gesagt, einleitend. Ja, was ist nun richtig und falsch? Und wir können dieser Frage uns nur nähern, indem wir mit der Bibel richtig umgehen, indem wir die Bibel in gerader Richtung schneiden, dass es einen scharfen Schnitt gibt, einen klaren Schnitt gibt. Und somit kommen wir bereits zur Anwendung. Und ein Schwerpunkt der Anwendung möchte ich setzen auf die Frage, wie gehen wir mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel um? Die Tatsache, dass die Gemeinde von Irrlehrern bedroht wird, möchte ich einfach nur noch mal wiederholen, dass wir das nicht vergessen. Es ist eine Realität und wir wären naiv und unrealistisch, wenn wir glauben, das ist nicht der Fall. Es ist leider so. Aber nun die Frage, wie können wir die Schrift so anwenden, dass wir zu verbindlichen Aussagen kommen? Und die Reformation hat sich damit intensiv beschäftigt, weil sie musste ja der damaligen katholischen Irrlehre entgegentreten. Die waren ja genau in dieser Situation. Sie mussten ja etwas entgegensetzen. Und daher lesen wir sehr viel bei Luther, bei Zwingli und bei anderen Reformatoren darüber, wie man mit der Bibel umgeht. Und der erste Grundsatz lautet sola scriptura. Habt ihr sicher schon gehört. Nur die Schrift alleine. Sola scriptura. Nur die Schrift. Damit will man sagen, nicht Traditionen, nicht externe Informationen sind zulässig, um zu verbindlichen Aussagen der Heiligen Schrift zu kommen. Denn die katholische Lehre war und ist Bibel und Tradition. Und die Tradition hat teilweise ganz abstruse Aussagen beinhaltet, aber in der Kirche waren das teilweise Dogmen. Und da haben die Reformatoren gesagt, nein, das geht nicht. Wir brauchen eine verbindliche Richtschnur und das kann nur die Heilige Schrift sein. Sola Scriptura. Das zweite Prinzip, die Schrift legt sich selbst aus. Darüber haben wir auch gerade vor kurzem gesprochen beim Gebetsabend und Gemeindeabend, wo ich aus den Sendschreiben das Sendschreiben am Pergamon vorgestellt habe. Die Schrift legt sich selbst aus. Ich finde die Erklärungen zur Bibel in der Bibel selber, nicht irgendwo anders. Es gibt uns Trost, oder? Dass wir mit dem Bibellesen alleine zu verbindlichen Antworten kommen können, weil sonst müssten wir alle Theologen oder Historiker oder Wissenschaftler sein. Das nächste Prinzip, die ganze Schrift ist zu beachten. Nicht nur Randdetails, nicht nur da ein Häppchen, dort ein Häppchen. Sonst kommt man zu sehr komischen Ergebnissen. Ich möchte euch so ein komisches Ergebnis vorstellen. In Matthäus 27 wird berichtet, und er ging hin und er hängte sich. In Lukas 10, Vers 37 heißt es, gehe hin und tue ebenso. Wenn ich das kombinieren würde, das ist einfach ein Blödsinn, oder? Ich habe das selber gehört, ist nicht auf meine Mist gewachsen. Damit will man sagen, du musst schon schauen, was dort steht. Du musst schon schauen, was eine Aussage im Kontext der ganzen Bibel bedeutet. Sonst kommst du zu abstrusen Aussagen. Die ganze Schrift muss beachtet werden. Und dann ein weiteres Prinzip, was mir wirklich Freude bereitet. Die Bibel, die Schrift hat Kraft in sich selbst. So sagt Paulus dem Timotheus, im 2. Timotheus 3,15 sagt er, die Schrift hat Kraft, dich zu heiligen, dass du in deinem Weg als Gläubiger einen geraden Weg gehen kannst. Die Schrift hat Kraft. Sie hat Kraft in sich selbst. Gott sprach und es wurde. Das lesen wir in der Schöpfungsbericht. Gott spricht sein Wort und es geschieht etwas. Das Wort kommt nicht umsonst zurück. Es bewirkt etwas. Gott sprach und es wurde. Die Schrift hat Kraft in sich selbst. Und mit diesem Vertrauen gehe ich auch an die Schrift ran. Und wenn ich jetzt mit Menschen über die Schrift diskutiere, dann lasse ich Wahrheiten stehen, Ich muss sie nicht bis ins Letzte begründen. Ich kann sie gar nicht. Ich kann sie stehen lassen und beten, dass der Heilige Geist das Wort Gottes benutzt und Menschen überführt. Da aber die Schrift Kraft in sich selbst hat, Geschwister, gibt es ein ganz wichtiges Prinzip, das mir wichtig geworden ist. Zuerst kommt das Sprechen Gottes und dann kommt die Antwort des Menschen auf das Sprechen Gottes. Bei der Schöpfung, wo Gott gesprochen hat, war noch kein Mensch da. Es dauerte 6 Tage und dann konnte erst der Mensch auf das antworten, was Gott gesagt hat. Also zuerst kommt das Sprechen Gottes und das Sprechen Gottes wird mit Quellwasser verglichen. Frisches, klares, heilendes, reinigendes Wasser. Zuerst das Quellwasser, also zuerst das Reden Gottes und dann erst kommen Gedanken des Menschen, Ideen des Menschen, Befindlichkeiten des Menschen und die werden in der Bibel verglichen mit Wasser aus Zisternen. Abgestandenes Wasser, totes Wasser, schmeckt nicht gut. Ja. Warum sollten wir auf Quellwasser verzichten und Zisternenwasser trinken, wenn wir Quellwasser zur Verfügung haben? Ich habe das zum Beispiel in meiner stillen Zeit zum Grundprinzip gemacht. Ich habe so früher als junger Christ, wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich mir gedacht, bah, jetzt habe ich wieder diese Sünde begangen und jede Sünde. Ich bin gar nicht würdig, da jetzt die Bibel zu lesen. Jetzt muss ich mich würdig machen, jetzt muss ich mich würdig beten und lang genug beten und dann kann ich die Bibel lesen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gedenken nachvollziehen könnt. Ich habe mich auf jeden Fall so unrein gefühlt und dachte, ich muss mich zuerst rein, irgendwie reinigen, um die Bibel zu lesen, bis mir bewusst geworden ist, das ist ja genau umgekehrt. Gott spricht zu dir, und dann kannst du aufgrund des Redens Gottes beten, du kannst Gott antworten. Sicher bete ich immer vorher und sage, bitte Herr, bewahre mich beim Lesen der Schrift, dass ich nicht irgendeinen Unsinn da mir zusammendenke. Aber von der Reihenfolge her ist für mich zuerst das Lesen der Heiligen Schrift und dann die Zeit der Stille des Gebets, um Gott zu antworten. Und so sollten es wir auch in allen Bereichen unseres Lebens tun. Gottes Reden zuerst und dann kommt unsere Antwort und unsere Antwort wird gefühlt werden, weil Gott gesprochen hat. Gut, darüber könnte man noch mehr reden und werden wir sicher auch noch machen. Aber diese Prinzipien sollten wir anwenden im Umgang mit dem Wort Gottes, damit wir die Wahrheit des Wortes Gottes, damit wir verbindliche Aussagen machen können. Und das ist deswegen wichtig, weil das, was wir glauben, wird unser Leben bestimmen. Paulus sagt, diese Irrlehrer sind abscheulich in dem, was sie tun. Wir wollen aber nicht abscheulich sein, sondern wir wollen tun, was Gottes Wille ist. Damit wir das aber tun können, müssen wir zuerst wissen, was sein Wille ist. Darum ist es so wichtig, dass wir die Wahrheit des Wortes Gottes gefiltert von Facebook und anderen zu uns nehmen. Mit diesen Gedanken möchte ich schließen und noch kurz beten. Vater im Himmel, das Wort Gottes ist reich, es ist vielfältig, es ist vielschichtig. Danke, dass du es uns gegeben hast. Herr, wir stehen oft davor und fragen uns, was bedeutet dieses und jenes. Aber wir dürfen vertrauen, auch wenn wir es jetzt im Moment nicht voll verstehen. Du wirst uns früher oder später die Augen öffnen dafür. Und du kräftigst uns durch dein Wort. Ich danke dir dafür. So bete ich für uns als Gemeinde, dass wir uns stärken lassen durch dein Wort, dass unser Gemeindeleben geprägt werden wird und geprägt ist von deinem Wort in jeder Hinsicht. Herr, sodass die Klarheit des Wortes, dieses Quellwasser, die Frische, Schönheit und auch die Güte zum Ausdruck kommt. Amen.